Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel. Der Herr sei mit euch. Seien Sie ganz herzlich willkommen geheißen zu diesem Gottesdienst am Santa Reminiscere. Gedenke, Herr, heißt das, deiner Barmherzigkeit. Und ich wünsche uns allen Gottes Segen und dass wir ihm in diesem Gottesdienst begegnen. Das erste Lied, das wir jetzt hören werden, gesungen und von mir den Text gelesen, ist Allmorgen ist ganz frisch und neu. Gott fängt jeden Tag neu mit uns an, egal was vorher gewesen ist, aber jeder Tag ist immer ein neuer Anfang. Morgen ist ganz frisch und neu. Des Herrn Gnad und große Treue. Sie hat kein End, den langen Tag. Drauf jeder sich verlassen mag. O Gott, du schöner Morgenstern, gib uns, was wir von dir begehren. Zünd deine Lichter in uns an. Lass uns an Gnad kein Mangel haben. Treib aus, o Licht, all Finsternis. Behüt uns, Herr, vor Ärgernis, vor Blindheit und vor aller Schand und reich uns Tag und Nacht dein Hand. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Herr Gott, erbarme dich. Christi, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Herr, hab Dank, dass du uns nahe bleibst, dass du uns, dich uns zuwendest, auch dann, wenn wir auf falschen Wegen waren. Führe uns zurück immer wieder zu dir und zu deiner Liebe. Und bewahre uns im Glauben an Jesus Christus jetzt und in Ewigkeit. Amen.
Das Evangelium für diesen Gottesdienst steht bei Johannes im 3. Kapitel. Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille beten um den Segen seines Wortes. Der Herr segne an uns sein Wort. Nehmen Sie bitte Platz. Der Predigtext für den heutigen Sonntag ist ein Lied, allerdings in der deutschen Übertragung fehlen ein bisschen die Reime, das ist eben sozusagen nicht so einfach da zu machen, aber eben ein Lied von einem Weinberg, das Jesaja gedichtet hat, beziehungsweise eben Jesaja gemeinsam mit dem Heiligen Geist. Und dazu zum ersten Teil der Predigt eben dieses Lied in seiner Geschichte. Jesaja wurde 740 vor Jesus berufen von Gott. Das war das Todesjahr des Königs Uzzia. Den kannte er ja noch, wenn er berufen wurde, hat er ja da gelebt und unter dem Uzzia auch. Er war Jesaja ein hoher, eigentlich höherer Mensch, irgendwo Priester und dann auch irgendwo am Königshof irgendwie dort auch wohl gelitten und so, ging dort ein und aus und kannte da diese Verhältnisse sehr gut. Und von Uzzia lesen wir, dass er ein guter König war, auf den Spuren Davids wandelte, aber dass er die Höhenheiligtümer und Ascheras, das waren so Fruchtbarkeitsgöttinnen und sowas da, nicht abschaffte. Die hat ja eigentlich Salomo irgendwie dort, um seine ganzen Frauen mit ihren religiösen Bedürfnissen irgendwie zu befriedigen, dann sozusagen da bauen lassen, überall alle möglichen Götzen, Sachen. Und da hat das Volk ein Stück zum Hinken im Glauben geführt. Und Uzzia hat eben sozusagen das gelassen. Danach dann kam 4 Jahre lang ein König Jotham, von dem das Gleiche da geschrieben steht, und danach 736 bis 716, 20 Jahre lang, nicht ganz so lange wie der Angela jetzt regiert hat, aber doch eine ganz schöne lange Zeit, eben 20 Jahre, ein König, der abgrundböse war, der sozusagen nicht in den Spuren Gottes wandelte, der sogar seinen Sohn durchs Feuer ging ließ, also dem Moloch oder Baal opferte. Es waren, im Prinzip wurden die ins Feuer geworfen. Grausam, pervers, könnte man eigentlich nur sagen. Danach 716 bis 87 sein Sohn, der eben irgendwo mit seinem Vater oder das Verhalten seines Vaters irgendwie überhaupt nicht gut fand, Hiskia, der sozusagen dann wieder zu Gott fand und die Menschen dazu brachte und auch die Höhenheiligtümer alle zerstörte und die Ascheras. Er wollte eigentlich, dass die Menschen wieder ganz sich Gott hingeben, aber irgendwo war das Denken der Menschen schon zu sehr geprägt durch dieses Hinken. Man ist sozusagen da zu den Pflichtfesten in den Tempel gegangen, hat dort geopfert am Pessach und da und dort. Aber dann eben, dann am Tempel wurden auch die üblichen eben täglichen Opfer gebracht. Aber wenn man eben irgendwo einen Freund suchte oder Segen eben bei der Ernte oder mit dem Vieh haben wollte, dann ist man zu den Höhenheiligtümern gegangen und hat dann dort eben Opfer gebracht für Baal oder wenn man irgendwo eben sozusagen Fruchtbarkeit eben dann oder eben Ehe oder sowas, dann ist man zur Aschera gerannt und so und hat dort Opfer gebracht. Das Volk ist gehinkt. Das ist sozusagen nicht Risches und nicht Halbes irgendwie gewesen. Und nachdem Hiskia sein Sohn, aber der ist wieder sozusagen wie sein Großvater geworden, hat auch sozusagen böse eben von Grund auf, hat im Kidron-Tal dort eben auch wieder Menschenopfer eingeführt und war eben genauso grausam und pervers. Und das war so ungefähr die Zeit, wo das Leben von Jesaja dann irgendwo ausklingt. Auf jeden Fall man weiß nicht genau, wann er gestorben ist, aber irgendwo dort hört dann das auf. Und wenn man sehen will, was dann geschehen ist, sozusagen, dann lesen wir erstmal die Berufung des Jesaja. Dort eben wird er von Gott berufen. Können Sie nachlesen, Jesaja 6, eine sehr faszinierende Geschichte. Und dann kriegt er von Gott einen Auftrag. Verfette das Herz dieses Volkes und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen und mit ihren Augen noch hören, mit ihren Ohren noch verstehen, mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, wie lange, Herr? Er sprach, bis die Städte wüst werden, ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst da liegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, so dass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden. Doch wie eine Terebinte oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Und wenn wir dann lesen, was passiert ist, dann ist erstmal das Nordvolk Israel 722 von den Assyrern in die Gefangenschaft geführt worden und verteilt worden auf das assyrische Reich. Und manche Stämme sind wahrscheinlich bis Indien gekommen, die jetzt wieder nach Israel zurück einwandern. Das sind sozusagen, ist die erste Teil, der erste Teil der Vertreibung. Und das Südreich ist in drei Schritten weggeführt worden. 598 die erste, 587 die zweite. Und der Tempel und Jerusalem wurden zerstört. Und dann die restlichen, die dort blieben, 582 noch, die dritte Wegführung. So wie es eben da angekündigt wird. Wenn noch ein Zehntel bleibt, werden auch die noch weggebracht werden. Und so wie es Jesaja angekündigt hat, ist es gekommen. Und wie scheint, hatte Gott da schon eben aufgegeben, noch an dieses Volk zu glauben, dass es sich umkehren kann, sondern Jesaja sollte eigentlich nur Zeuge sein und klar sagen, warum das, was kommen wird, warum das eigentlich kommt, damit dann die Menschen sich bekehren können, wenn sie dann in der Verbannung sind, damit sie dort eine Deutung haben, was ist eigentlich passiert und warum. Gott hatte schon keine Hoffnung mehr. Und in diese Zeit fällt dann auch dieses Weinberglied, das der eigentliche Predigtext ist, wohlan. Ich will von meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe, und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben preschte. Aber er brachte schlechte, da hat er nur die besten Rebpflanzen besorgt, so die besten Chardonnay oder ich weiß jetzt nicht, was es so alles ist und sowas. Und nicht ist gekommen, brachte nur schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute preschte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Und es war nicht nur Abgötterei, sondern die Menschen waren einfach schrecklich egoistisch geworden. Die Witwen und Waisen wurden übervorteilt, es wurde ihnen das Land weggenommen, es gab Lug und Trug, das Gesetz sah vor, dass eben Menschen, die aufgrund von Fehlhaltungen oder eben von irgendwelchen eben Sachen in Sklaverei geraten sind, ihren Boden verloren haben, eben der ihr Erbbesitz, dass der eben zum Sabbatjahr wieder zurückgegeben werden muss und die Menschen freigelassen werden müssen. Keiner hat's gemacht. Es wurde einfach ignoriert. Zu sagen, das, was Recht war, nämlich daran, dass die Menschen, dass alle leben konnten und in diesem fruchtbaren Land, das jetzt wieder in Israel sozusagen fruchtbar gemacht worden ist oder noch gemacht wird, dass dort nur sozusagen eben die, die Macht hatten und Geld, nur an sich dachten, immer mehr und die anderen im Prinzip auf der Strecke blieben. Das ist nicht Gottes Plan gewesen. Und eben Abgötterei und alles Mögliche. Und das Ergebnis war, dass dann eben diese Wegführung folgte. Und man muss sagen, nachdem das Volk dann wieder zurückgekehrt ist, 70 Jahre ungefähr später, sind wieder ein paar Jahrhunderte vergangen und dann ist das Volk nochmals weggeführt worden. Das war kurz nach Jesus, aber damals eben weniger eben diese Ungerechtigkeit, obwohl da auch manches war, zum Beispiel die hohen Priester Hannas und dann sein Schwiegersohn Kaiphas hatten die absolute Hoheit über die ganzen Finanzgeschäfte im Tempel, die hatten da die Hand drauf, deshalb war das auch so ein Angriff, als Jesus dort eben die Geschäfte störte und die Tische der Händler umstieß.
Im Prinzip ging das gegen den hohen Priester, der das im Prinzip dort alles in seiner Hand hat und dort eben gewaltig Geld akquiriert hat für seine Familie und sowas. Das war auch Habsucht. Und es gab eine sehr große Scheinheiligkeit. Einmal eben dieser hohen Priester und so und dann die von Jesus so oft gescholtenen Pharisäer. Eben eine Frömmigkeit, die sich selbst eigentlich sehr stark eben in den Vordergrund hiefte und über andere Menschen sehr hart und brutal richtete. Eben richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Das war die eigentliche Sünde dann zur Zeit Jesu. Wegen dessen das Volk dann im Jahr 70 beziehungsweise dann vollständig 130 aus dem Heiligen Land vertrieben wurde, bis es 1948 wieder zurückkehren konnte. Ein was allerdings hat hier, das ist der zweite Teil der Predigt, eines hat Jesaja nicht gesagt. Es scheint so, dass Gott eben da oben ist, sieht, was da unten ist und dann Urteil spricht. Verbannung und Verfolgung und da lassen wir fremde Mächte drüber und es ging auch nicht unblutig ab. Man hat das Gefühl, sozusagen Gott urteilt, aber so ist es nicht. Er ist nicht derjenige, der nur da oben ist und distanziert richtet. Gott geht mit. Bei Ezechiel lesen wir von dieser Vision des Thronwagens dort in Babylon, wo das Volk Israel angesiedelt worden ist in der Verbannung. Gott ist mitgegangen. Er hat es nicht allein gelassen. Er hat es vorbereitet darauf, dass sie dort ihre Fragen beantwortet finden. Warum ist das passiert? Was haben wir falsch gemacht? Dass sie umkehren können, dass sie bereuen können. Und dass sie auch wieder zurückkehren können. Er ist mitgegangen mit diesem Volk. Und später in Jesus Christus sehen wir, dass Gott sogar in das Leid mit hineingeht. Diejenigen, die ans Kreuz dort gebracht wurden, Jesus hat ihnen beigestanden, hat die Schuld, hat Sünde mitgetragen. Sozusagen, Gott ist nicht der Gleichgültige, sondern Gott ist der, der mitträgt, dem das Leid zu Herzen geht. Einmal das Leid, das die Menschen einander zufügen und zum anderen das Leid, das er denen, die eben Täter sind, selbst zufügen muss, damit sie sich bekehren können, damit sie umkehren können. Auch in diesem Leid ist er voll mit gegenwärtig. Er lässt keinen Menschen allein, auch wenn wir ihn manchmal nicht spüren. Nun drittens, was hat das eigentlich mit uns zu tun? Jesaja 700 vor der Zeitrechnung 740, 2700 Jahre her. Was hat das mit uns zu tun? Wir sind nicht das Volk Israel, wir sind die Kirche. Und die Kirche dachte oftmals eben, wir sind das neue Gottesvolk, aber sie sind nur das Aufgepfropfte auf den alten Stamm. Und hat sich manchmal besser gefühlt, aber wir brauchen uns bloß mal umschauen. Und ich habe das Gefühl, dass die Kirche heutzutage auch unter dem Gericht Gottes steht. Und nicht nur die katholische Kirche, wo im Augenblick in Köln dort die Termine knapp sind für den Kirchenaustritt, sondern auch in Sachsen, auch im Erzgebirge, auch im frommen Erzgebirge, schwindet der Einfluss des Glaubens, die Gemeindegliederzahlen sinken, es werden von Jahr zu Jahr weniger Kinder getauft. In einem Kirchenlied heißt es, der Glaube spinnt sich ein. Ist das die Bosheit der anderen, der Heiden, die sozusagen da über uns herziehen, der Giordano-Bruno-Stiftung und solcher Lügenorganisationen? Oder ist das Gottes Urteil auch über die Kirche? Warum? Wenn wir es mit der Zeit Jesajas vergleichen, dann können wir ganz einfach fragen, wo sind unsere Höhenheiligtümer? Wo sind unsere Ascherahs? Leben wir sozusagen ganz unseren Glauben? Oder suchen wir noch irgendwo was daneben? Könnte man sagen, manche, die glauben hier an irgendwelche Sachen aus Asien und sowas, da Yoga und manche Astrologie und sowas und so und bringt das teilweise auch mit dem Glauben zusammen, sonntags in der Kirche, aber montags dann das Horoskop lesen und so, gibt's auch, aber da ist die Gefahr, dass wir gerade im frommen Erzgebirge uns ganz schnell über andere aufregen und eines vergessen, nämlich den Blick auf uns selber. Aber ist uns nicht manchmal auch Wohlstand wichtiger als Glaube, Erfolg wichtig, Geld, Sicherheit wichtig? Und wo ist dann sozusagen, wo ist da irgendwo das Zentrum? Jesus hat gebetet und das beten wir auch regelmäßig, dein Wille geschehe. In Gethsemane war es für ihn ganz besonders schwer. Jesus hat sich beleidigen lassen, er hat sich bespeien lassen. Wissen Sie, wie es mir geht, wenn mich jemand beleidigt und sowas? Dann geht der Adrenalinspiegel hoch, dann schwillt der Kamm und so. Geht ganz schnell und sowas und man ist dann ganz schnell am Urteilen und so. Wenn mein Wille nicht passiert, jedenfalls in den Bereichen, wo mir es wichtig ist, da kann ich ganz schnell sehr unleidlich werden. Und ich merke dann, mit Jesus hat das wenig zu tun. Lesen Sie mal die Bergpredigt, die man ganz gerne auch sozusagen schnell, flüchtig mal drüber weg, sozusagen, wenn dir jemand abborgen will, gib ihm das Doppelte. Wenn jemand will, dass du eben eine Meile mit ihm gehst, geh zwei. Wenn jemand deinen Mantel haben will, gib ihm auch noch das Hemd dazu. Wenn jemand dein Auto will, gib ihm auch noch das Moped dazu. Irgendwo ist das eine Sache, da haben wir unsere Probleme, ich jedenfalls. Und ich weiß, dass es viele andere auch haben. Aber Jesus hat das gelebt. Nun ist es nicht so, dass man immer alles gleich verschenken muss, aber wenn Not am Mann ist, dann muss man sich auch manchmal vielleicht trennen können von dem oder jenem. Aber wir haben dann zumindest gern noch die Oberhoheit. Ich habe mein Geld, aber sagen wir mal, da will ich den Finger drauf haben hier, aber eben ein bisschen was gebe ich schon mal ab, so 200 Euro mal Verbot für die Welt oder das oder jenes, aber ich will es bestimmen können, wie viel ich gebe und sowas. Jesus hat da ein bisschen anders gedacht. Er ist sozusagen runtergekommen, hat sich entäußert, Knechtsgestalt angenommen. Und gerade mit dem eigenen Willen, dort merkt man, bin ich bereit, mir auch reinreden zu lassen. Bin ich bereit, auch Gottes Willen zu tun, auch wenn es mir gegen den Strich geht. Bin ich bereit, mein eigenes Ich, das Ego, sterben zu lassen? Und wir sind hier im frommen Erzgebirge. Da gab's Erweckungen. Aber Erweckung heißt nicht nur, dass man gelernt hat, Jesus zu lieben. Erweckung bringt auch oftmals mit sich, dass man sich dann mit den Nicht-Erweckten vergleicht oder mit den Gegenden, wo es keine gibt. Wir sind die fromme Ecke hier. Was will die sächsische Landeskirche ohne das fromme Erzgebirge und so? Und man fängt an, sich zu vergleichen. Ich bin frömmer, ich bin bekehrt und sowas. Und in dem Augenblick, wo man sich vergleicht mit anderen, ist man eigentlich schon abgefallen von Gott. Denn man urteilt und verurteilt. Und wenn man sich mit anderen vergleicht, dann schaut man auf sich, auf das, wo man denkt, man ist besser als andere. Da muss man erstmal einen moralisch höheren Standort eingenommen haben, von dem man gut urteilen und verurteilen kann. Und dann schaut man auf die anderen, die eben nicht so fromm sind und eben nicht so gläubig und sowas. Gott spielt dabei gar keine Rolle mehr. Man dreht sich nur noch um sich selber. Und das ist eigentlich auch eine sehr große Sünde. Das ist eine Todsünde, weil man Gott aus dem Blick verliert. Statt auf Jesus zu schauen, schaut man auf sich und andere, vergleicht und richtet und urteilt. Und das ist nicht gut, weil wir dann nur uns selber im Blick haben. Da sind wir schon wieder voll die Egoisten, die nur an sich denken. Das bringt nichts, das bringt niemanden was. Und solche Haltungen schrecken der Heiden ab von der Kirche. Und da braucht man sich nicht wundern über manche Entwicklungen. Deshalb ist es wichtig, eben das zu machen, was einen Christen auszeichnet. Nicht so sehr auf sich gucken und auf andere gucken, sondern auf sich selber, auf Christus gucken. Und wenn wir auf Christus gucken, wie er sich verhalten hat, wie er Liebe gewahrt hat, auch in der größten Verfolgung und Feindschaft, wie er vergeben hat. Und ich vergleiche mich dann mit ihm, da merke ich, da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Da habe ich viel zu tun. Und dann merke ich auch, ich schaffe das gar nicht. Also so vergeben können wie Jesus, das kriege ich nicht hin. Da bin ich unfähig dazu, da reicht mein Glaube nicht aus und meine Liebe. Die kann ich da glatt weg in den Skat drücken. Ich brauche Jesus dazu. Ich brauche seinen Geist. Ich brauche seine Hand. Ich brauche im Prinzip seine Kraft, die mich erfüllt, damit ich anderen vergeben kann, damit ich den Blick von mir selber weglenken kann, damit ich andere mit der Liebe Jesu sehen kann. Und nicht irgendwie urteilen. Ich brauche im Prinzip Jesus dazu. Ohne ihn funktioniert das nicht. Deshalb ist es wichtig, dass man als Christ alle Zeit versucht, auf Jesus zu schauen. Sich von ihm prägen lässt. Und je mehr man auf ihn schaut, umso mehr wird man zu ihm hin verwandelt. Wird man geprägt. Und nach Monaten und Jahren merken die anderen, der ist anders geworden, der ist liebevoller geworden, der ist geduldiger geworden, der regt sich nicht mehr so schnell auf, der kann sogar mit denen, die ihm damals eben das und jenes zugefügt haben, denen kann er sogar jetzt freundlich begegnen. Und das merken die Menschen. Und das ist das, was bleibt. Vielleicht gibt's in 100 Jahren die Landeskirche nimmer. Vielleicht gibt's manche Gemeinden nimmer. Aber der Glaube, der echt ist, der auf Jesus ausgerichtet ist, der Jesus im Blick hat, der sich von Jesu Liebe prägen lässt und dann auch weitergibt, das bleibt. Das kann keiner auslöschen. Das ist das, wo Jesus sagt eben, dass die Pforten der Hölle seine Kirche nicht überwinden werden. Das heißt nicht, dass es vielleicht keine katholische Kirche mehr in dem Sinne, wie man sie jetzt kennt, mit Vatikan und sowas geben wird. Dass es vielleicht auch keine evangelischen Landeskirchen mehr geben wird. Dass es vielleicht auch nicht mehr die Freikirchen, die mit Verlaub gesagt auch ziemlich viel auf sich einbilden, dass es vielleicht auch die nicht mehr geben wird. Aber der Glaube wird bleiben. Und Menschen werden bleiben, die glauben, die ihr Blick auf Jesus richten und sich von ihm prägen lassen. Und das ist Kirche. Und das ist das, was wichtig ist. Und vielleicht ein Gedanke noch zum Schluss in Richtung Buße, wenn man sich fragt, was soll ich denn beichten, kann man sich die Frage stellen, wo habe ich in meinem Leben Jesus groß gemacht und wo habe ich versucht, mich selber groß zu machen? So in den Blick der anderen irgendwie. Und das Letztere ist etwas, was uns immer auf Abwege führt. Das hilft niemandem, weder uns noch anderen. Ich wünsche uns, dass wir unseren Blick immer wieder auf Jesus richten und er uns immer tiefer prägt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Nur noch ein paar Nachrichten. Der Spruch für diese Woche, er steht bei Römer 5 im 8. Vers. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Dankopfer heute sammeln wir am Ausgang für besondere Seelsorgedienste. Wir laden herzlich ein, Morgen 19.30 Uhr zum Allianzgebet in die landeskirchliche Gemeinschaft. Am Freitag 17 Uhr ist Weltgebetstag der Frauen, dazu ein Gottesdienst hier in unserer Kirche. Und nächsten Sonntag 9 Uhr und 10 Uhr wieder Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst. Gruppen und Kreise sind weiterhin ausgesetzt. Am Montag 18 Uhr ist wieder junge Gemeinde via Zoom-Konferenz. Für die Jugend ist ein Geocaching, vorhin habe ich gesagt Geocaching, das hätte vielleicht manche Jugendliche gefreut, wenn sie sich ein bisschen in die Haare kriegen, aber ein Geocaching organisiert bis zum 3.3. Näheres ist auf Plakat oder über die Dominik Matschewski zu erfahren. Am Donnerstag ist 19 Uhr Kirchenvorstandssitzung im Pfarrhaus. Noch ein paar Informationen für die Konfirmanden. Es findet Konfirmandenunterricht alles via Zoom-Konferenz statt. Dienstag 17 Uhr für die Klasse 7 und Mittwoch 16 Uhr bis 16.45 die Klasse 8 Mädchen und 16.45 bis 17.30 Klasse 8 Jungen die Gruppe 2 und 17.30 bis 18.15 Uhr die Klasse 8 Jungen die Gruppe 1. Ja, an der Stelle nochmal ganz herzlichen Dank für Pfarrer Kauk, der uns den Gottesdienst ausgestaltet hat und die Predigt gehalten hat und für die Becky an der Orgel. Und nun wollen wir auch teilhaben an den Traurigkeiten in unserer Gemeinde. Und wem es möglich ist, der kann dazu aufstehen. Verstorben ist aus unserer Gemeinde am 17.02. im Hospiz in Erlabrunn Frau Hanna Martha Schuster Edler von Schussheim, im Alter von 83 Jahren. Die Beerdigung fand am Dienstag, dem 23. Februar, auf dem Friedhof in Alberoda statt. Lasst uns beten. Du, unser Vater im Himmel, wir haben sie im Vertrauen auf unseren Herrn, der den Tod überwunden hat und uns das ewige Leben zugesagt hat, zur letzten Ruhestätte in dieser vergänglichen Welt geleitet. Und wir bitten für die Angehörigen, dass du sie tröstest und gewiss machst über deine Wege. Wir danken dir, dass dein Weg mit uns nicht an den Gräbern endet. Du hast durch das Evangelium ewiges Leben ans Licht gebracht. Wir loben dich, wir beten dich an und preisen dich. Erbarme dich über uns. Tröste alle Betrübten und hilf uns auf zu einem lebendigen Glauben an Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Setzen.
Lasst uns Fürbitte halten. Herr, du schaffst Gerechtigkeit und sorgst dafür, dass Schuld und Sünde auch gesühnt werden. Und du führst dazu, dass Menschen auch ihre Schuld erkennen und umkehren können. Und du gehst mit, leidest mit denen, die Opfer sind, aber du leidest auch mit denen, die andere zu Opfern machen, an ihrer Verzerrtheit des menschlichen Antlitzes. Und du gehst auch mit ihnen, wenn du sie zur Buße führst. Du bist allen nah. Hab Dank dafür. Und wir bitten dich, in dieser Welt ist zu vieles, was schief liegt. Es gibt zu viele Menschen, die leiden in Kriegen, in Nöten, in Katastrophen oder wirtschaftlichen Ungerechtigkeiten. Steh ihnen bei. Hilf, dass die Welt etwas gerechter werden kann. Segne da auch die Politiker und diejenigen, die in der Wirtschaft Einfluss haben, dass sie Wege finden, die Welt etwas besser zu machen. Schenke ihnen auch ein Herz, das für alle Menschen mitdenkt und ihre Bedürfnisse einrechnet. Wir bitten dich für deine Kirchen, die du gern zusammenhaben wolltest, dass sie in dir eins sind. Hilf, dass sie von ihrem Hochmut Abstand finden, dass sie zueinander finden und den anderen als Bruder und Schwestern anerkennen können, dass sie demütig werden und gemeinsam dich loben. Schaff du die Einheit, die nötig ist. Wir bitten dich für deine Kirchen und Gemeinden hier in Deutschland. Bewahre uns im Glauben, lass uns immer mehr auf dich schauen und etwas weniger auf die anderen, dass wir von dir geprägt werden und deiner Liebe. Wir bitten dich für die Menschen, die unter der Corona-Pandemie leiden, die mit den Einschränkungen nur schwer klarkommen. Schenk ihnen Geduld. Wir bitten für die, die erkrankt sind, ganz besonders für die, die schwere Verläufe haben, dass du ihnen nahe bist, dass du sie segnest und heilst und die Sterbenden in dein Reich geleitest, dass du sie erlöst. Wir bitten dich für die Ärzte und Pfleger, dass du ihnen Kraft, auch seelische Kraft gibst, um damit klarzukommen. Wir bitten für die, die wirtschaftlich unter diesen Einschränkungen leiden, die an ihre Grenzen kommen, die verzweifeln, dass du ihnen beistehst, dass du sie über diese Zeit hinwegträgst. Und wir bitten dich für uns, bleib bei uns und behüte und bewahre uns. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Bitte erhebt euch. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig.
Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.
Amen.
Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In der Traurigkeit, mitten in dem Leid, lass uns deine Boten sein. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. Nach der Not der Welt, die uns heute quält, willst du deine Erde gründen, wo Gerechtigkeit und nicht mehr das Leid deine Jünger prägen wird. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft.